Meine Damen und Herren, wir kommen nun zum letzten Vortrag vor der Pause und ich darf Frau Dr. Camilla Staudigl-Sichowitz zu ihrem Vortrag bitten. Es wird ein juristischer Vortrag sein und wir hören etwas über universitäres Disziplinarrecht der Wiener Mediziner 1848 bis 1938 und der akademische Antisemitismus. Ich darf Sie bitten.
Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin, für die Einladung hier vor Ihnen, obwohl ich als Rechtshistorikerin jetzt mit den Medizinerinnen und Medizinern weniger vielleicht zu tun hatte, eben nur in meinen Disziplinaruntersuchungen, dass ich trotzdem heute über meine Forschungen hier sprechen darf. In den nächsten 20 Minuten werde ich Ihnen einen Einblick in die universitäre Disziplinargerichtsbarkeit und den akademischen Antisemitismus an der Universität Wien geben. Vorausschicken möchte ich Grundlegendes zur universitären Disziplinargerichtsbarkeit. Im Untersuchungszeitraum, also 1848 bis 1938, unterlagen alle Mitglieder der Universität Wien, Studierende wie Lehrende, der universitären Disziplinargerichtsbarkeit. Die Zuständigkeit hatte ein leitendes Organ, als leitendes Organ der Universität, zunächst das Universitätskonsistorium und später dann ab 1873 nach der Reform der Akademische Senat. Mit Hilfe der Disziplinargerichtsbarkeit sollte das Ansehen der Universität geschützt werden. Folglich verfolgte der Akademische Senat jegliches standeswidrige Verhalten der Mitglieder der Universität und prüfte, ob das jeweilige Verhalten zu einer Verletzung der Ehre der Universität geführt habe. Bemerkenswert ist, dass sich in der Monarchie keine einheitlichen Verfahrensvorschriften finden lassen. Erst mit den autonomen Disziplinarordnungen der 1920er Jahre und dem austrofaschistischen Disziplinargesetz 1934 wird dieser Bereich des Universitätsrechts vertieft geregelt. Bis dahin werden Disziplinaruntersuchungen oft auf rechtlich fragliche Weise durchgeführt. Von 1848 bis 1938 wurden insgesamt 154 Disziplinaranzeigen erstattet. Und wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, entfielen davon von diesen 154 83 Anzeigen, also mehr als die Hälfte, auf Mitglieder der medizinischen Fakultät. Berücksichtigt bei dieser Untersuchung wurden Professoren, Privatdozentinnen und Privatdozentinnen und Dozenten und Assistentinnen und Assistenten, nicht jedoch Studierende der Medizin, die jedoch ebenfalls der universitären Disziplinargerichtsbarkeit unterlagen. Sie sind noch nicht in meine Forschungen eingeflossen. Damit war die medizinische Fakultät von den absoluten Zahlen her gesehen die führende bei Disziplinarfällen. Allerdings darf daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass an der medizinischen Fakultät überdurchschnittlich viele Verletzungen der Standespflichten begangen wurden. Vielmehr ergibt sich diese hohe Zahl einerseits aus der Größe der Fakultät, die im Vergleich zu den anderen Fakultäten mehr Professoren und insbesondere mehr Privatdozenten sowie einzelne Privatdozentinnen beheimatete. Gut veranschaulichen lässt sich das anhand von konkreten Zahlen. Wenn wir das Jahr 1925 betrachten, so verfügte die Katholisch-Theologische Fakultät über 10 Professoren und 2 Privatdozenten. An der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät waren 22 Professoren, ich zähle da immer ordentliche und außerordentliche zusammen, und 48 Privatdozenten. An der Philosophischen sind wir bei 93 Professoren, 121 Privatdozenten und 5 Privatdozentinnen. Und im Vergleich dazu zählte die medizinische Fakultät im Studienjahr 1925/26 79 Professoren, somit etwas weniger als die philosophische, jedoch 257 Privatdozenten. Zusätzlich verfügte die medizinische Fakultät über mehr Assistentinnen und Assistenten als die anderen Fakultäten. Daraus ergibt sich auch, dass natürlich auch mehr Anzeigen eben an dieser Fakultät zu mehr Anzeigen kam. Andererseits eröffnete die Tätigkeit der Mediziner in den Universitätskliniken eine zusätzliche Angriffsfläche für Vorwürfe etwaigen standeswidrigen Verhaltens. Folglich finden sich in den Disziplinarakten auch Beschwerden von Patientinnen und Patienten, ein Bereich, der beispielsweise bei der philosophischen Fakultät natürlich gänzlich wegfällt. Vor dem Hintergrund des Tagungsthemas stellt sich freilich die Frage, wie viele Anzeigen sich gegen Personen richteten, die von den antisemitischen Kreisen als jüdisch wahrgenommen wurden, unabhängig davon, ob die betreffenden Personen mosaischen Glaubens waren oder nicht. Von den 83 Anzeigen richteten sich 38 gegen jüdische Wissenschaftler, jetzt also von der Sicht der antisemitischen Kreise als jüdisch eben wahrgenommen. Das sind dann 46%. Ein Blick auf das Verhältnis der Disziplinaranzeigen zu den eingeleiteten Verfahren zeigt, dass von den 83 Anzeigen in 39 Fällen auch eine Disziplinaruntersuchung eingeleitet wurde. Alle anderen wurden einfach zurückgelegt oder eingestellt. Hier ist der Anteil der jüdischen Wissenschaftler etwas höher und liegt bei 20. Folglich waren es 51% der eingeleiteten Disziplinaruntersuchungen jüdischer Wissenschaftler betroffen. Auffallend ist, dass von den 36 Anzeigen gegen katholische Wissenschaftler nur 14, also 39% eingeleitet wurden, während es bei jüdischen Personen in 52% der Fälle zur Einleitung des Disziplinarverfahrens kam. Wenn man sich dann auch noch die Zahlen anschaut, wie das aufgeteilt ist auf die einzelnen Positionen, also auf die einzelnen Stufen, das sind die 19 Disziplinaranzeigen gegen Professoren, hier nur 5 gegen jüdische, was natürlich auch daran liegt, dass es viel weniger jüdische Professoren gab, 44 gegen Privatdozenten, also insgesamt, und zu einem, da ist der jüdische Anteil bei 57% und 20 Disziplinaranzeigen gegen Assistenten und davon sind 8 gegen jüdische Assistenten verzeichnet. Die offiziellen Gründe für das Einbringen einer Disziplinaranzeige waren ganz unterschiedlich. Immer wieder führten kritische Zeitungsberichte von Fakultätsmitgliedern zu Disziplinaranzeigen, insbesondere wenn sie sich mit inneruniversitären Angelegenheiten befassten. Ehrenbeleidigungen, Vorwürfe ehrenlosen Verhaltens sowie unsittlichen Verhaltens landeten immer wieder von den Disziplinargerichten. Hinzu kamen, wie ich schon erwähnt habe, an der medizinischen Fakultät als Besonderheit eben auch Fälle, die mit der ärztlichen Tätigkeit verbunden waren und zusätzlich auch strafrechtliche Verfahren. Also wenn ein strafrechtliches Verfahren eingeleitet wurde, spiegelt sich das dann auch wieder in der Disziplinargerichtsbarkeit. Ob die offizielle Begründung den tatsächlichen Motiven für die Beantragung eines Disziplinarverfahrens entsprach, lässt sich oft nur vermuten. In den meisten Fällen sind Disziplinarakten, insbesondere wenn kein Verfahren eingeleitet wurde, nicht sehr informativ. Gerade die Frage, ob antisemitische Beweggründe eine Rolle spielen kann, wenn überhaupt nur zwischen den Zeilen oft gelesen werden. Inwiefern akademischer Antisemitismus eine Rolle bei Disziplinarverfahren spielte, beziehungsweise Disziplinarfälle und Disziplinarakten Einblicke in den akademischen Antisemitismus ermöglichen, soll anhand mehrerer Beispiele untersucht werden. Und hier möchte ich jetzt in den Mittelpunkt meiner Untersuchung den bereits erwähnten Emmerich Ullmann stellen und eben seine schwierigen Weg bis zur Titularprofessur. Kurz werde ich dann auch auf Theodor Beer, Robert Barany, David Scherf und Oskar Bürger eingehen. Als Beispiel für Intrigen und inneruniversitäre Prozesse, die hinter verschlossenen Toren und für die jeweils Betroffenen oft obskur und intransparent abliefen, soll der Fall Emmerich Ullmann dienen. Aus disziplinarrechtlicher Sicht zeigt der Fall kaum Besonderheiten, doch gerade die Person Emmerich Ullmanns mit seiner tiefen Verbundenheit hier auch mit der Gesellschaft der Ärzte und mit dem Billroth-Haus verdient es, diesen Fall hier heute um diesen jahrzehntelang vergessenen Mediziner auch genauer zu beleuchten. Deutlich werden daran die inneruniversitären Abläufe, auf die Ullmann zwar als Betroffener, jedoch nicht Eingebundener, keinerlei Einflüsse hatte, die gleichzeitig jedoch seinen Lebenslauf tiefgreifend prägten. Ullmann kam, wie Sie wissen, 1861 als Sohn eines jüdischen Arztes in Pécs in Ungarn zur Welt, studierte in Wien, promovierte. Wir haben auch heute schon gehört von seinem besonderen Werdegang in der Wissenschaft, also einerseits Verfechter und Versuchsperson der Schutzimpfung gegen Tollwut, auch Pionier im Bereich der Organtransplantation. Trotz dieser seiner wissenschaftlichen Errungenschaften musste er lange auf die gebührende Anerkennung seitens der Universität warten, beziehungsweise für sie kämpfen. 1891 habilitierte sich Ullmann für Chirurgie bei Eduard Albert, dessen Assistent er in der ersten chirurgischen Klinik 3 Jahre lang war. 1894 trat Ullmann aus dem mosaischen Glauben aus und trat später zum Katholizismus über. Um die Jahrhundertwende war Ullmann besonders erfolgreich mit seinen Forschungen an Transplantationen. Diese Leistungen ließen eine entsprechende Würdigung seitens der Universität, mit der Ullmann weiterhin als Privatdozent verbunden war, erwarten. Eine übliche Vorgehensweise in solchen Fällen war die Verleihung von Titularprofessuren durch das Unterrichtsministerium auf Antrag der jeweiligen Fakultät. Titularprofessoren genossen zwar keinerlei Rechte der Universität gegenüber, also sie hatten kein Gehalt oder Ähnliches, aber es war eine große Ehre. Für Außenstehende war dieser Titel der Beweis der außergewöhnlichen Fähigkeiten des Trägers und folglich konnte eine Titularprofessur auch indirekt finanzielle Vorteile sichern. Der Jurist Josef Redlich führte in seinem Typoskript, das sich auf etwa 1907 datieren lässt und im heute schon erwähnten Buch von herausgegeben von Professor Radkolb abgedruckt ist, zu Titularprofessuren bei Ärzten wie folgt aus. Zitat Anfang. Sowohl in Wien wie in Berlin ist es längst üblich, hervorragende Ärzte, deren Erfahrungen und Kenntnisse infolge ihrer außerordentlich großen Praxis in Verbindung mit ihrer wissenschaftlichen Persönlichkeit für die Fortbildung der gesamten medizinischen Wissenschaft von großer Bedeutung sind, wenigstens in der Weise mit der Fakultät in Verbindung zu erhalten, dass sie durch Extraordinarientitel ihr angegliedert erscheinen. Ebenso sicher ist es, dass dieser Titel gerade bei den Medizinern eifrig gesucht wird, weil die Verleihung des Professorentitels dem Betreffenden ein erhöhtes Renommee und damit auch große materielle Vorteile sichert. Zitat Ende. Hinzu kam, dass basierend auf Redlichs Ausführungen anzunehmen ist, dass zu dieser Zeit Titularprofessuren fast schon inflationär vergeben wurden. Folglich konnte sich in der Scientific Community durchaus die Frage stellen, warum ein Privatdozent nach einer gewissen Zeit keine Titularprofessur bekommt, insbesondere wenn er, wie Ullmann, wissenschaftliche Erfolge vorweisen konnte. Gerade um die Verleihung einer Titularprofessur drehte sich die Angelegenheit Ullmann und das insgesamt 15 Jahre lang. Es begann im Frühjahr 1904. Anton von Eiselsberg brachte in einer speziellen Kommission des Professorenkollegiums den Antrag ein, Ullmann für eine Titularprofessur vorzuschlagen. Doch zu einem entsprechenden offiziellen Vorschlag an das Unterrichtsministerium kam es nicht. Ullmann selbst wurde über diese Vorgänge nur vage informiert und konnte nur Vermutungen anstellen. Die Beratungen der Kommission waren vertraulich, die Titularprofessur ein reiner Ehrentitel, auf den es weder einen Anspruch gab, noch eine etwaige Ablehnung nach außen hin begründet werden musste. Folglich hatte Ullmann keine Parteistellung und insgesamt überhaupt keine rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Der einzige erfolgsversprechende Weg war ein Disziplinarverfahren. Zwar konnte Ullmann zu den vertraulichen Beratungen kaum etwas herausfinden, doch hatte noch vor der besagten Kommissionssitzung eine Unterredung zwischen Ullmann und dem heute schon erwähnten Julius von Hocheneck stattgefunden. Hocheneck, der gemeinsam mit Ullmann studiert und auch in der Klinik Albert gearbeitet hatte, war ebenfalls Chirurg. Er hatte sich bereits 1889 habilitiert, war Anfang 1904 zum Ordinarius an der zweiten chirurgischen Klinik bestellt worden. In dieser Unterredung soll Hocheneck, so Ullmann, angekündigt haben, der Verleihung einer Titularprofessur an Ullmann im Sommer 1904 entgegentreten zu wollen. Und zwar nicht nur aus persönlichen Differenzen, sondern auch, weil er über Ullmanns Charakter seit dem Jahre 1891 informiert sei. Darauf gründete Ullmann seine Selbstanzeige. Er erklärte der Umstand, dass er tatsächlich nicht zum Titularprofessor vorgeschlagen worden war, was nicht in einer mangelhaften wissenschaftlichen Qualifikation bedingt sein konnte, wohl auf Äußerungen Hocheneck in der Kommissionssitzung zurückzuführen sei. Jegliche Vorwürfe seinen Charakter betreffend, auf Unehrenhaftigkeiten oder Unanständigkeit hinweisend, wies Ullmann kategorisch zurück und stellte den Antrag, ein Disziplinarverfahren gegen ihn einleiten lassen zu wollen, umso mehr, weil ein bemakelter Privatdozent eine Schande für die Universität wäre. Die Anzeige Ullmanns ist eine klassische Selbstanzeige im universitären Disziplinarrecht. Von 1848 bis 1938 verzeichnete die Universität Wien 39 solche Selbstanzeigen, macht etwa ein Viertel aller Disziplinaranzeigen aus. Gerade an der medizinischen Fakultät waren Selbstanzeigen besonders verbreitet mit rund 62%. In der Regel verfolgten Selbstanzeigen den Zweck, ehrenrührige Gerüchte zu bekämpfen und den guten Ruf des Antragstellers auf Basis der Erhebungen durch den akademischen Organe offiziell wiederherzustellen. Gleichzeitig beschäftigte sich der akademische Senat nur mit Vorwürfen, die potenziell dem Ruf der Universität schaden könnten. An diese Zuständigkeit des akademischen Senats knüpfte Ullmann explizit an, indem er sich als den bemakelten Privatdozenten, als Schande für die Universität bezeichnete und dadurch die Notwendigkeit einer Untersuchung seitens der Universität betonte. Die Selbstanzeige wurde zügig bearbeitet. Bereits im November 1904 bekam Ullmann die unbefriedigende Antwort, dass keine Disziplinaruntersuchung eingeleitet werde, da ein Anhaltspunkt für eine solche nicht gefunden werden konnte, weil weder in den Protokollen des medizinischen Professorenkollegiums noch in jenen der von Ullmann erwähnten Kommissionssitzung etwas Ehrenrühriges über ihn enthalten sei. Somit war Ullmann so schlau wie zuvor. Die erhaltenen Akten des Akademischen Senats als Entscheidungsorgans geben kaum Einblicke in die tatsächliche Behandlung der Angelegenheit. Unklar ist, ob der Akademische Senat selbst oder eine Kommission die Voruntersuchung durchgeführt hat. Auch deren Umfang lässt sich aus dem Akt nur erahnen. So dürfte sich die Prüfung der Angelegenheit darauf beschränkt haben, die schriftlichen Protokolle nach Hinweisen durchzusehen. Kaum mehr ergibt sich aus dem Protokoll der Sitzung des Akademischen Senats. Also der Akademische Senat hat das in einer Sitzung beschlossen und dort wurde an und für sich nur die Eingabe verlesen und eine kurze Diskussion der Senatsmitglieder Ebner, Weichselbaum, Fuchs und Stoß, an denen sich die Beteiligten, die haben dann beschlossen, das Gesuch abzulehnen. Also auch hier nicht klar, inwiefern hier überhaupt irgendwelche Ermittlungen stattgefunden haben. Aus den inneruniversitären Akten, die Ullmann nicht zur Kenntnis gebracht wurden, ergibt sich, dass Professor Julius von Hoheneck für die Kommission 1904 Informationen zu Ullmann beschaffen sollte. Seine Ausführungen in der Junisitzung 1904 wurden protokollarisch jedoch nicht festgehalten. Allerdings führten sie dazu, dass von der Ernennung Ullmanns zum Titularprofessor Abstand genommen wurde und Eiselsberg den Antrag zurückzog. Aus den späteren Akten ergibt sich dann, dass Hoheneck mehrere Vorwürfe gegen Ullmann vorbrachte, unter anderem den Vorwurf der Provisionswirtschaft. Und auf den Hoheneck und Provisionswirtschaft, das hatten wir schon in einem vorherigen Vortrag, auf das komme ich dann auch noch kurz zurück. In den folgenden Jahren versuchte Ullmann wiederholt, die Angelegenheit neu ins Rollen zu bringen. Einerseits, um zu erfahren, was tatsächlich vorgefallen war, andererseits, um die Gerüchte zu entkräften. Seine Eingabe an das Professorenkollegium aus 1908 bewirkte sehr wenig. Dekan Peitow war nicht gewillt, die Angelegenheit vertiefter zu untersuchen und erklärte dem Professorenkollegium gegenüber, dass es ja auch gar nicht sicher wäre, ob Hoheneggs Vorwürfe tatsächlich für die Entscheidung der Ständigen Kommission maßgeblich gewesen seien. Zwar erfolgte eine Untersuchung, allerdings zur Frage, wer wohl Ullmann, der in der Eingabe Hoheneck explizit nannte, Informationen zur Sitzung weitergegeben haben könnte. Die Erledigung der Angelegenheit ein knappes Jahr später durch Arthur Schattenfroh, der mittlerweile Dekan geworden ist, endete in einer Zurechtweisung Ullmanns. Richtig Schwung erhielt die Sache erst unter Tandler, der als Dekan einen neuen Anlauf für die Titularprofessur zu starten bereit war und Hoheneck direkt anschrieb und ihn fragte, ob er seine Meinung zu Ullmann geändert habe. Hoheneck hatte seine Meinung zwar insofern geändert, dass er beteuerte, keine Einwendungen gegen die Titularprofessur einzubringen, doch seine Begründung war für Ullmann wieder höchst beleidigend. Hoheneck war nach wie vor überzeugt, dass Ullmann Provisionsgeschäfte betreibe, jedoch war dies mittlerweile so weit verbreitet, dass man Ullmann einzig den Vorwurf machen könne, dass er als erster diese Provisionswirtschaft eingeführt habe. Also diese Ehrenrührigkeit bleibt bestehen. Zu weiteren Vorwürfen wollte sich Hoheneck auch gar nicht mehr äußern. Die ständige Kommission, die sich mit der Frage der Titularprofessur beschäftigte, musste ohne seine Unterstützung die noch offenen Vorwürfe prüfen. Ullmann erfuhr von dem Stand der Dinge durch Adolf Lorenz und versuchte abermals ein Disziplinarverfahren zu erreichen, um die Vorwürfe zu entkräften. Einerseits hätte die Titularprofessur endlich seine Situation verbessert. In einer Eingabe schrieb Ullmann hinzu, ich zitiere, im Publikum spricht man seit Jahren davon, was ich getan oder verbrochen haben muss, dass ich nicht Professor werde. Ein Vorschlag des Professorenkollegiums ist daher für mich quasi eine Rehabilitierung. Zitat Ende. Andererseits sah er sich durch diese fortdauernden Vorwürfe, die er als unwahre Behauptungen zurückwies, in seiner Ehre schwer gekränkt. Hinzu kam die Schwere der Beeinträchtigung, die er durch den unberechtigten Vorwurf in seiner akademischen Karriere erlitten hatte. Er hoffte, diese Situation ein für alle Male mit Hilfe einer Disziplinaranzeige, also wieder eine Selbstanzeige, erledigen zu können und erklärte in seiner Selbstanzeige Ende Juni, Zitat Anfang, seit 12 Jahren ist mein Leben durch unwahre Beschuldigung vergiftet, jede Lebensfreude genommen und mein Entwicklungsweg gehemmt, Zitat Ende. Auch dieses Mal scheiterte Ullmann mit seiner Selbstanzeige. Der Rektor informierte ihn bereits wenige Wochen später, dass seinem Ansuchen nicht stattgegeben werde, da die Äußerungen in der Ständigen Kommission dem Amtsgeheimnis unterliegen. Schlussendlich erwiesen sich die inneruniversitären Untersuchungsmöglichkeiten für Ullmann als ungenügend. Weder die ständige Kommission der medizinischen Fakultät noch der akademische Senat waren bereit, die karrierezerstörenden Vorwürfe abschließend zu prüfen und die Angelegenheit endlich zu erledigen. Im Jänner 1917 ersuchte Ullmann um Fortsetzung der 1915 begonnenen Beratungen zu seiner Titularprofessur bei Dekan Tandler. Doch geschah in den folgenden Monaten wiederum nichts. Erst Ende Mai 1917 wurde die Angelegenheit wieder aufgenommen. Abermals drehte es sich um die Frage, wie hoch Reneck denn zur Verleihung steht, was jedoch zu keinen neuen Erkenntnissen führte. Vorerst beschloss man, dem Hinweis Ernst Finger folgend, zuzuwarten, denn Ullmann hatte sich in der Zwischenzeit an die Wiener Ärztekammer gewandt. Im März 1917 beantragte Ullmann gegen sich die Einleitung des ehrenrätlichen Verfahrens, weil ihm der Vorwurf an Ärzte für ihm überwiesene Operationen, Provisionen gegeben zu haben, gemacht wurde. Im Gegensatz zur Universität behandelte der Ehrenrat der Ärztekammer die Angelegenheit mit der gebotenen Geschwindigkeit und erkannte Ullmann 3 Monate später einstimmig als nicht schuldig. Folglich konnte Ullmann 1919 endlich durchsetzen, dass ihn die Fakultät für die Titularprofessur vorschlug, die er dann auch bekam. Die Intervention von Hocheneck 1904 hat Ullmanns Karriere ganz eindeutig eingebremst. Es stellt sich freilich die Frage, was für Motive Hocheneck dazu bewegten, derartig lange und hartnäckig gegen Ullmann vorzugehen. Aus anderen Disziplinarakten ergibt sich, wie wir auch heute schon gehört haben, dass Hocheneck sich tatsächlich dem Kampf gegen die Provisionswirtschaft verschrieben hatte. Inwiefern antisemitische Beweggründe zumindest mitentscheidend für Hocheneck's Verhalten gewesen sein dürften, kann nur vermutet werden. Aus den erhaltenen Akten zum Leidensweg Ullmanns lässt sich diese Frage nicht beantworten. Einen Hinweis auf Hocheneck's Haltung findet sich in den Tagebüchern Arthur Schnitzlers. Schnitzlers Bruder Julius Schnitzler war ebenfalls Chirurg. Arthur Schnitzler kannte Hocheneck nicht nur durch dessen Erzählungen, sondern auch persönlich. In seinen Tagebüchern beschreibt er Hocheneck als Antisemiten und verewigt ihn sogar in seinem Drama Professor Bernardi, zu dem wir heute auch schon gehört haben, indem er Hocheneck als Vorlage für den deutschen nationalen, antiklerikalen und antisemitischen Professor Ebenwald heranzieht. Befremdlich wirkt, dass Ullmann keinerlei Möglichkeit zu einer Stellungnahme zu den Vorwürfen gegeben wurde, was allerdings in ähnlichen Verfahren jetzt nicht so unüblich war. Hinzu kommt, dass die Angelegenheit und die Vorwürfe auch gar nicht in den internen Gremien der Universität und Fakultät untersucht wurden. Weder Dekan Paltow noch Dekan Schattenfroh haben sich für eine Untersuchung der Vorwürfe oder um einen weiteren Versuch, Ullmann zum Titularprofessor zu ernennen, bemüht. Beide Professoren waren, wie die zeitgenössischen Medien berichteten, Mitglieder in sogenannten völkischen Kreisen. Inwiefern dieser Umstand in ihre Zurückhaltung, Ullmann eine Chance für eine Rehabilitierung zu geben, hineinspielte, ergibt sich aus den Akten nicht, kann aber durchaus vermutet werden. Bemerkenswert ist, dass die Angelegenheit erst unter Dekan Tandler eine tatsächliche Wiederaufnahme erfährt. Inwiefern hier die politische Positionierung Tandlers und seine Herkunft eine Rolle spielt, ist unklar. Insbesondere muss auch bei diesen Untersuchungen stets mitbedacht werden, dass die Dekane als verlängerter Arm der Professorenkollegin fungierten, also oft einfach auch nur Beschlüsse vollzogen. Klar hingegen lässt sich die Frage beantworten, inwiefern Ullmann, der bereits 1894 aus dem mosaischen Glauben ausgetreten war, als jüdisch wahrgenommen wurde. In einer im Mai 1920 publizierten Namensliste, und das ist hier auch abgebildet, in der Ostdeutschen Rundschau, die unter dem Titel Die verjudete Alma Mater Rudolfina erschien, findet sich unter der Rubrik Medizinische Fakultät der Name Emanuel Ullmann. Da im betreffenden Studienjahr kein Emanuel Ullmann im Verzeichnis der Universität Wien aufscheint, ist davon auszugehen, dass es hier zu einer Vornamensverwechslung gekommen ist und dass der Emmerich Ullmann gemeint. Abrunden soll ein kurzer Blick auf 4 weitere Fälle, die jüdische Personen betrafen. Theodor Bär, der wegen schwerwiegenden Verbrechen gegen die sexuelle Integrität an Jugendlichen verfolgt wurde, erfuhr 1904 eine disziplinäre Verurteilung, noch bevor das Strafverfahren beendet worden war. Seine Versuche, mit Hilfe von Anwälten an dem Disziplinarverfahren von der Ferne teilzunehmen, scheiterten. Oskar Bürger verlor seine Stelle als Assistent und konnte sich nicht habilitieren, da gerade als über seinen Habilitationsgesuch entschieden wurde, Gerüchte über eine 2 Jahre zuvor getätigte Indiskretion verstreut wurden. Das verbreitete Gerücht basierte zwar auf einem tatsächlichen Vorfall, der jedoch so insignifikant war, dass es sich eindeutig um eine gezielte Aktion gegen Bürger handelte, was auch der Akademische Senat erkannte. Es brachte natürlich Oskar Bürgers Karriere nichts, dass es seine Habilitation scheiterte trotzdem. Parallelen zum Fall Ullmann gibt es im Disziplinarfall gegen Robert Barany, den Nobelpreisträger. Auch hier handelt es sich um eine Disziplinaranzeige, die wegen einer nicht erteilten Titularprofessur eingebracht wurde. Ähnlich wie Ullmann war Barany mit unbekannten Vorwürfen gegen seine Person konfrontiert, deren Inhalt er im Disziplinarverfahren zu erfahren erhoffte. Anders als im Fall Ullmann wurde die Vorwürfe tatsächlich behandelt und er durfte auch tatsächlich dazu Stellung nehmen. Trotzdem wurde Barany schließlich trotz Unzuständigkeit auf Antrag des Prorektors, Juristen und Antisemiten Hans Sperl verurteilt. Beinahe mit einem Schuldspruch endete das Verfahren gegen David Scherf in den 1930er Jahren. Ihm wurde die Benutzung der Klinikgeräte an Privatpatienten in einer anonymen Anzeige vorgeworfen. Zwar hatte der Akademische Senat Scherf freigesprochen, doch berief der Disziplinaranwalt, erfolglos allerdings, beim Unterrichtsministerium. Bemerkenswert ist im Fall Scherf, dass Disziplinaranwalt Ernst Schönbauer dem Deutschen Club als antisemitischen Netzwerk nahestand. Die vorgestellten Beispiele zeigen deutlich, dass es weiterer vertiefter Untersuchungen für eine bessere Klärung der Frage nach antisemitischen Beweggründen und in disziplinaren Verfahren gibt. Gleichzeitig zeigen Untersuchungen im Umfeld der Fälle deutlich den stetigen akademischen Antisemitismus. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für diese interessanten Fallberichte. Wir sind sehr fortgeschritten mit der Zeit. Gibt es kurze Anfragen?
Weil Ullmann den Glauben wechselte und zum Katholizismus übertrat, ist es so gehandhabt worden, dass die Abstammung entscheidend war für den Antisemitismus oder die gerade praktizierende Religion? Beim Nationalsozialismus war es eine eindeutige Abstammung.
Es gibt Fälle im 19. Jahrhundert, so zum Mitte 19. Jahrhundert, wo man durch den Konfessionswechsel wirklich noch eine Professur erlangen konnte. Das tut sich dann langsam eben in den rassischen Antisemitismus, geht das dann über, wo es dann einfach der Glaubenswechsel keine größere Relevanz mehr hat für die Außenwahrnehmung von den antisemitischen Kreisen. Also Ullmann wurde hier definitiv als jüdisch, obwohl er eben von der Religion her nicht mehr jüdisch war, wahrgenommen. Ja,
vielen Dank allen Redner und Rednerinnen und allen Diskutanten. Wir gehen jetzt in die Pause und ich darf jetzt die Frau Präsidentin um ein Machtwort bitten, was die Pause anlangt. Die Pause wird jetzt bis 16 Uhr dauern. Vielen Dank.